Ganz typisch dieses Keckern.
So trillig, gurgelig, kehlig.
Weichrollend. Ja. Das wird nicht unser Job, hier Vogelstimmen zu beschreiben.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, egal wann ihr uns hört. Wir freuen uns. Ja, gute Nacht. Nachteulen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns lauscht, wie wir über Vogelthemen reden.
Ja, willkommen bei Reingezwitschert. Mittlerweile der 27. Episode und ich habe hier fast das Studio auseinandergenommen.
Und wo du es gerade sagst, schön, dass du es erwähnst, 27. Folge. Du hast ja mal unnütze Fakten zum Vogelwissen und an der Stelle möchte ich gerne sagen, wir haben das beim letzten Mal vergessen.
Stimmt.
Könntest du gerne 26 auch noch wiederholen? Kurz?
Ja.
Würde ich mich freuen.
Sehr, sehr gerne, Martin. Also, Fakt zum 27. Den 26. muss ich gleich rauskramen. Und zwar 27 Vogelarten sind in Baden-Württemberg ausgestorben, leider.
Ha.
Weltweit ist jede 8. Vogelart in der Existenz bedroht. Also heute mal eine traurige Nachricht, aber wichtig zu wissen. Bei der Zahl 26, das habe ich hier, handelt es sich um die Flügelspannweite des Gimpels. Bei manchen auch als Dumpfaff bekannt. Das ist etwa so groß wie so ein großes Lineal. Die Körpergröße von ihm ist so ungefähr 16 cm. Das ist so ungefähr ein Geodreieck. Und anderer Funfact noch dazu, wenn man in amerikanische Vogelbücher guckt, findet man in der Regel nur A, die Angabe in Inch und B, nur von einem Flügel. Also das ist dann etwas verwirrend.
Ja, aber 26 Zentimeter, das war mir nicht klar, dass der doch so groß ist,
der Gimpel.
Vielleicht noch, bevor wir losstarten mit den Zuschauenden oder Zuhörenden Fragen. Du warst doch letztens in Spanien im Urlaub. Da bin ich natürlich ganz neugierig, wie es vogeltechnisch aussah, ob du irgendwas Interessantes zu erzählen hast.
Ach, stimmt, du hast mich schon gefragt, aber nein, erzähl mir das nicht jetzt. Ich will das als Podcast.
Genau.
Ja, ich war tatsächlich in Spanien auf der Suche nach einem oder nach mehreren, aber einem bestimmten Vogel, der Dupont-Lerche, die da vorkommt in Aragonien, im Nordzentralspanien. Und wir sind da durch die Steppe gefahren und haben diesen Vogel gesucht. Ein super cooler Gesang, der auch zu hören war, so ein bisschen R2-D2-mäßig. Mhm. Und wir haben ihn aber die ganze Zeit nicht gefunden, weil er immer am Boden rumläuft und so. Und es war leider, hat es geregnet am Tag vorher, was sehr gut ist für die Steppe, aber schlecht war für unseren Mietwagen. Der ist nämlich dann, ich habe mir dann gedacht, ach nee, die Straße, so ganz toll sieht die nicht aus, aber da ist er bestimmt. Und dann sind wir da reingefahren und mich leider festgefahren. Da haben wir, glaube ich, irgendwie 1,5 Stunden in der Steppe von Spanien. Das ist wirklich tolle Landschaft, aber kein Mensch. Versucht, das Auto da rauszukriegen, ging nicht. Dann kein Handyempfang, sind wir ein Stück gelaufen, bis Handyempfang war. Versucht, irgendwie einen ARC zu rufen, wenn ich so ein Europa-Ding habe. Der hat gesagt, nee, für technische Sachen ja, aber festgefahren, viel Glück. Da habe ich mich dadurch diverse spanische Behörden telefoniert. Es war auch noch Sonntag und alle nur Spanisch und so. Und letztendlich haben wir 3 Ornis getroffen. 2 Ornithologen und eine Ornithologin aus Belgien. Und die haben uns gesehen von Weitem und sind zu uns gelaufen und haben richtig lieb gefragt, ob sie uns helfen können.
Mhm.
Dann haben wir da, es war komplette Matsche. Ich war von oben bis unten komplett voller Matsche. Dann haben wir da zu viert versucht, das Auto rauszudrücken. Das hat leider nicht geklappt. Und dann haben die gesagt, wir investieren eine halbe Stunde oder eine Stunde und wir fahren in den nächsten Ort. Deren Auto stand in Sicherheit, die hätten uns auch nicht rausziehen können mit ihrem Wagen. Und dann haben die am Sonntag in so einem kleinen Örtchen in einer Bar jemanden gefunden, der einen Trecker hatte. Und der hat gesagt, ja, okay, mach ich. Und ist einfach gekommen, hat uns da rausgezogen, also mit den Ornis dann zusammen, die sind zurückgekommen, kriegt noch die SMS, während ich dann nochmal mit so einer spanischen Behörde, ich hatte gedacht schon, boah, 1.000, 1.500 €, dass die uns da jetzt hier aus der Steppe holen. Und dann kam die Nachricht, wir kommen mit einem Traktor. Und dann sind die gekommen, der hat uns rausgezogen, dieser nette Spanier mit seinem Traktor, wollte nichts dafür haben und super, super lieb. Also finde ich, nochmal ganz, ganz vielen Dank an die 3 Belgier und Belgierinnen an der Stelle. Also Ornis helfen sich unter sich und der Spanier super nett.
Und das alles für eine Lerche.
Achso, die haben wir übrigens noch gesehen.
Ach, na gut, jetzt bin ich ja beruhigt.
Okay, Martin, dir geht's auch gut soweit.
Mir geht's gut.
Viel erzählt.
Ja, lass uns durchstarten und mit der ersten zuhörenden Frage anfangen.
Sehr, sehr gerne. Wobei wir noch gar nicht gesagt haben, worüber wir heute reden.
Ach, stimmt.
Ja, es steht nämlich ein verlängertes Wochenende vor uns. Und Martin, du kannst ja mal sagen, was du da machen wirst.
Ich werde sehr wahrscheinlich Vögel zählen. Und zwar zur Stunde der Gartenvögel.
So ist es, die steht jetzt an und da geht es auch in dieser Folge drum, warum machen wir das, wie macht man mit und vielleicht auch, wie unterscheide ich häufige Arten, was ist der Unterschied zur Stunde der Wintervögel, gibt es das in anderen Ländern, das ist Thema der heutigen Folge und wir freuen uns drauf und Martin, jetzt kannst du losstarten.
Wir fangen mit Michi an zum Thema Erlenzeisige. Ich habe die Frage mal reingenommen, weil die schon etwas älter ist. Also wundert euch nicht, die Frage stammt von Mitte März. Hallo ihr zwei, ich beobachte momentan sowohl in Nordberlin als auch in der Ostprignitz, glaube ich, OPR heißt das, ungewöhnlich viele Erlenzeisige. Kann das stimmen? Und wenn ja, wisst ihr den Grund? Fabian.
Ja, wir hatten im Winter teilweise eine Kälteperiode, gerade im Norden und Nordosten Europas. Und da sind viele Erlenzeisige runtergekommen. Auch andere Seidenschwänze gab es, einige Beobachtungen und so weiter. Ja, und ich denke, dass davon noch einfach ein großer Überwinterungstrupp noch in Deutschland haust. Und ansonsten gibt es aber auch Erlenzeisige, die bei uns brüten. Also da war wahrscheinlich einfach ein kleiner Schwarm kurz vor seinem Abzug wieder in die Brutgebiete nach Norden, nach Nordosten bei uns.
Also
das
ist
meine Antwort.
Ja, genau. Das stimmt auf jeden Fall, Michi. Ja.
Dann hat Mark96 über Spotify noch gefragt zur Monitoringsfolge. Gibt es aktuell Projekte zum Monitoring von Vögeln mit Wildtierkameras? Habe bis jetzt keine Projekte für Privatpersonen gefunden.
Also mir sind keine bekannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabian, aber bei Monitoring und Kameras denke ich eigentlich weniger an Kameras, sondern vielmehr an Audiogeräte beziehungsweise auch KI, also künstliche Intelligenz. Ich denke, da passiert gerade sehr viel, dass man versucht, mittels Mikrofonen und künstlicher Intelligenz Regionen oder Gebiete zu monitoren, also zu schauen, was gibt es da für Vögel. Und das liegt ja bei Vögeln, ja, alles andere als weit weg. Also
ja, Wildkameraprojekte kenne ich jetzt auch nicht, die eignen sich auch eher besser für Säugetiere oder für lokal irgendwie Futterstellen. Aber genau, was du sagst, Martin, Mikros. Das nennt sich Bird Weather, das Projekt. Und ich habe auch ein Mikro zu Hause mit so einem kleinen Computer. Und der nimmt automatisch Vogelstimmen auf. Wenn Menschenstimmen dabei sind, werden die automatisch rausgelöscht. Und der erkennt das auch automatisch. Und ich kann dann sozusagen abfragen oder man kann online auch sehen, was gerade diese Nacht, meinetwegen 5 Rotdrosseln, eine Wachtel ist drüber geflogen. Richtig, richtig cool. Also das gibt's. Das Projekt nennt sich Bird Weather.
Und da kann man mitmachen?
Da kann man sich selbst irgendwie anschaffen und selbst ein Teil davon werden.
Cool. Ja, und dann noch eine letzte Frage von Posaune 1961, auch über Spotify zum Thema Katzen. Ist es empfehlenswert, einen Vogelkasten, natürlich katzensicher, in einem kleinen Garten anzubringen, in dem sich 2 Kater aufhalten? Ich finde, das passt ganz gut zur heutigen Folge, die Frage, deswegen habe ich die mit reingenommen. Was würdest du sagen als Nicht-Katzenhalter, Fabian?
Ja, stimmt, du bist ja Katzenhalter. Ich würde sagen, wenn das so richtige Kampfstuben, also wenn es Stubentiger sind, dann ist es völlig in Ordnung, natürlich. Ich weiß, dass ich habe selbst administriert bei Stunde der Garten- und Wintervögel oft und da wurden mir auch schon mal Videos zugeschickt, wo Leute ihr Futterhaus gefilmt haben und da sah man dann zwischendurch mal von links nach rechts, nicht von unten, sondern so von der Seite so eine Katze reinfliegen, die sich dann die Vögel da gegrabt hat. Also die sind schon, können schon echt krasse Killer sein, dann natürlich eher nicht, wenn die da sehr, sehr aktiv sind im Vogelfang. Ansonsten sollte das aber kein Problem sein und aufhängen und mal gucken, mal beobachten. Das sollte eigentlich gehen. Und natürlich katzensicher aufhängen. Möglichst hoch, möglichst schlecht kletterbar für die Katze. Dann sollte das eigentlich funktionieren.
Ja, man muss aber auch bedenken, das bedeutet immer Stress auch für Katzen, für Vögel, wenn Katzen in der Nähe sind. Und wenn die Jungvögel ausfliegen, ist das auch nochmal natürlich eine Gefahr. Wenn die dann also auf dem Boden landen oder in Reichweite sind im Gebüsch, können die also immer noch Opfer auch der Katzen werden. Also ich würde das vielleicht nochmal überlegen oder nochmal genau die Umstände betrachten.
Guter Punkt. Also wenn Jungvögel da sind, Katzen drin lassen.
Die Vogelnews.
Dann kommen wir doch mal zu den Nachrichten aus der Vogelwelt.
Martin, du hast die erste mitgebracht. Du denkst ja immer so nette Überschriften aus. Tischlein deck dich. Weißstorchhorst als Buffet.
Ja, und zwar ist das auch wieder ein Artikel aus der Falke. Den habe ich schon in der letzten Episode kurz erwähnt. Also wie gesagt, ich mache gerne Werbung dafür. Es ist eine tolle Zeitschrift. Abonniert die gern. Und zwar geht es um Weißstorchhorste. Vielen von euch ist wahrscheinlich bekannt, Horste sind oft auch Lebensraum für Untermieter, also für Insekten, aber auch für andere Vögel. Und ihr wisst sicherlich auch, dass Weißstörche viel verschiedene Sachen fressen, also Mäuse, Frösche und so weiter. Und das würgen sie im Nest dann natürlich aus, um es den Jungen zu verfüttern. Und dabei landet auch mal hin und wieder was daneben. Es liegt dann also im Nest. Und das war Anlass für eine Gruppe polnischer Forscherinnen, eine Studie anzustellen, und zwar brandneu in diesem Jahr 2024. Und sie haben sich die Frage gestellt, wie der Einfluss auf insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse in der Nähe von Weißstorchhorsten ist. Und dazu haben sie über 100 Horste untersucht. Und sie haben unterschieden zwischen besetzten und unbesetzten Horsten. Und sie sind tatsächlich auf das Ergebnis gekommen, dass es eine signifikant höhere Anzahl an Haus- und Feldsperlingen, aber auch an Rauch- und Mehlschwalben sowie Mauerseglern an besetzten Nestern gibt. Das heißt also, die Essensreste locken Insekten an und die Insekten wiederum locken andere Vögel an. Das fand ich unheimlich interessant, weil man mal sieht, auch wie Mikrohabitat oder kleine Einflüsse im Mikrobereich, sage ich mal, welchen Einfluss die haben können. Fledermäuse übrigens, da konnten sie keinen Zusammenhang feststellen.
Spannend. Ich habe eine aus der Forschung mitgebracht, und zwar: Nach dir, Vögel zeigen offensichtlich Gestik. So, wir kennen das von Menschen, hier Kopfschütteln, das tue ich Martin gerade gegenüber, Mittelfinger zeigen, das tue ich jetzt nicht.
Das machst du bitte nicht.
Vogel zeigen, also Gestiken haben bei Menschen ja eine gängige Praxis, aber bei Tieren, also bei anderen Tieren, ist das bisher sehr, sehr wenig nachgewiesen. Bei Schimpansen, bei Bonobos schon, aber jetzt eben auch bei Vögeln. Und das gelang zwei Forschenden aus der Uni Tokio. Und zwar haben die Japanmeise, die sieht fast so aus wie unsere Komeise, sind auch ganz, ganz nah verwandt, haben sie untersucht und festgestellt, dass sie nicht nur akustische Signale geben, sondern auch durch Gestiken Dinge signalisieren. Und zwar die Stelle, wo sie das beobachtet haben, ist, wenn sich beide Partner gleichzeitig am Nistkasten niederlassen und der eine sozusagen dem anderen sagt, hier, nach dir, so, geh voran. Das macht er mit so einem kleinen Flügelwink. Es ist in der Regel, dass die Dame, die die Männchen vorlässt, also nicht wie beim menschlichen Knigge mit Ladies first, sondern eher so Mann voran. Und das war ganz erstaunlich. Und eine Gemeinsamkeit wieder mit, ja, also zeigt intelligente Wesen. Interessanterweise war das auch die Forschungsgruppe, die bei diesen Japanmeisen auch schon nachgewiesen hat, das war 2016, dass sie kompositionellen Syntax benutzen. Und das heißt, sie kombinieren einzelne Laute, so wie wir zum Beispiel Worte verschieden kombinieren können. Also sie haben nicht nur festgelegte Rufe, sondern können die auch kombinieren, in andere Reihenfolgen bringen, mit sinnverändernder Wirkung. Also das hat man 2016, da haben die Forschenden sozusagen schon am menschlichen Thron hier am Mensch kann alles gerüttelt. Fand ich ganz, ganz spannend.
Ja.
Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, verlinken wir euch das wie immer in den Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, heute dreht sich alles um die Stunde der Gartenvögel. Eine Aktion gemeinsam vom NABU und vom LBV, also vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Und das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit euch zusammen, also mit den Bürgerinnen und Bürgern da draußen. Und das ist eine große Aktion, die gewissermaßen einen Beitrag zum Erkenntnisgewinn leistet und auch wissenschaftliche Fragestellungen zulässt. Und dieses Jahr haben wir ein kleines Jubiläum. Sie findet zum 20. Mal statt. Dein Wüstengimpel, der fehlt heute, ne?
Stimmt.
Ja, und vielleicht ein kleiner Rückblick zum letzten Jahr. 2023 haben fast 60.000 von euch mitgemacht. Da freuen wir uns total drüber. Ihr habt an fast 41.000 verschiedenen Orten gezählt und insgesamt über 1,3 Millionen Vögel gemeldet. Also das finde ich schon eine ganz große Hausnummer. Und vielleicht noch ein kleiner Zahlenwert. Über 200 Arten wurden gesehen und gemeldet.
Das ist schon eine Hausnummer.
Mhm.
Und warum wir das eigentlich machen? Also wir möchten damit die grundsätzliche Frage klären, wie geht es unseren Brutvögeln? Und welche Arten kommen auch in unsere Gärten? Also welche in den Siedlungsbereichen? In welchen Zahlen werden sie beobachtet? Gibt es Veränderungen über die Jahre? Und das Ganze sind keine absoluten Zahlen, sondern Tendenzen. Und je länger die Aktion läuft, desto besser können wir diverse Tendenzen feststellen und dadurch dann eben auch Schutzmaßnahmen ableiten.
Ja, das sind zum Beispiel unsere Aktionen, vielleicht kennt ihr die auch, das schwalbenfreundliche und das eulenfreundliche Haus, wo es dann auch Handlungsempfehlungen gibt, was könnt ihr machen, um Schwalben oder Eulen oder auch anderen gefiederten Nachbarn zu helfen, vor allem im privaten Bereich. Ne? Es gibt dann auch Plaketten, die vom NABU verteilt werden, als Auszeichnung gewissermaßen, die ihr dann auch anbringen könnt, um auch nach außen zu zeigen, ihr helft den Vögeln. Und ja, das können wir nur machen, wenn wir wissen, wie es den Vögeln eigentlich geht. Und natürlich nicht zu vergessen, auch Programme und Aktionen für naturnahes Gärtnern. Und das ist auch ein Thema, was, glaube ich, ganz viele umsetzen können.
Ja, und wir haben auch schon diverse Ereignisse in der Vogelwelt durch die Stunde der Winter- und Stunde der Gartenvögel feststellen können. Zum Beispiel eine spätere Rückkehr von gerade von Langstreckenziehern, beispielsweise der Nachtigall oder auch manchen Mauerseglern. Vogelkrankheiten lassen sich auch mit den Daten echt teilweise sehr, sehr gut einschätzen. Wir haben da auch eine Studie vom Bernhard-Nocht-Institut, die relativ aktuell ist, wo sie geguckt haben, in welchen Regionen das Sotho-Virus besonders stark ist. Und in diesen Regionen sind tatsächlich auch tendenziell zum Garten weniger Amseln vorhanden gewesen. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Das Blaumeisensterben 2020 hat sich auch in den Zahlen wieder gespiegelt. Und wir nutzen die Aktion natürlich auch einfach, um sich eine Stunde hinzusetzen, um Leute zu sensibilisieren für das Thema, dass man merkt, wie schön es eigentlich ist, unsere heimischen Piepmetze anzuschauen.
Und Thema Krankheiten, vielleicht hier nochmal eine kurze Anmerkung. Ihr wisst, das sagen wir ganz oft, aber wenn ihr im Sommer, also oder im Frühjahr, Sommer, wenn ihr Vogeltränken anbietet, aber auch zum Beispiel im Sommer füttert, achtet also bitte sehr, sehr penibel auf die Hygiene, weil solche Stellen auch immer ja, Ansteckungsherde sind für andere Vogelarten oder für Artgenossen. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Stunde der Wintervögel und der Gartenvögel? Wir machen ja zwei Zählaktionen im Jahr. Die Stunde der Wintervögel findet ja im Januar statt. Auch da sagen wir ja immer wieder, passt drauf auf, dass die Futterstellen sauber sind und so weiter. Aber im Sommer ist das nochmal ein bisschen anders auch, weil wir natürlich die höheren Umgebungstemperaturen haben und Krankheitserreger haben es da einfach leichter. Ja, was ist aber jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Stunde der Winter und der Gartenvögel?
Genau, im Winter konzentrieren wir uns dabei auf die Standvögel, aber auch auf die Wintergäste und Durchzügler. Also sind andere Arten im Fokus. Und es ist ein bisschen leichter, die Tiere auch zu sehen, weil es ist kein Laub vorhanden. Wir haben viele Futterstellenbesucher, weil die Nahrung tendenziell knapp ist oder knapp sein kann. Im Sommer dagegen zeigen sich neben den Standvögeln auch die Kurz- und die Langstreckenzieher. Die Langstreckenzieher manchmal ein bisschen verspätet, je nach Jahr. Manche Vögel bleiben gleich, also eine Meise, die Sperlinge und die Amseln sind auch zu beobachten, wobei das nicht die gleichen Tiere sein müssen. Also wir können im Sommer eine andere Amsel haben als meinetwegen eine, die hier brütet. Und im Winter ist es beispielsweise ein Durchzügler, das sehen wir nicht. Aber es variieren natürlich die Arten, die bei uns fehlen im Sommer. Also im Fokus sind hier verschiedene Artengruppen. Im Sommer dann natürlich etwas schwerer zu sehen durch das Laub. Aber wir haben da deutlich mehr Gesänge, Rufe der Vögel und auch teilweise schon Jungvögel.
Ja, und nicht nur Deutschland zählt, sondern diese Aktion gibt es auch in anderen Nationen. Also nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Und zu nennen sind da zunächst erst einmal die BirdLife-Partner. Wir hatten ja schon mit Hanna Asiel gesprochen, die hat ja auch BirdLife Österreich erwähnt, aber es gibt auch BirdLife Schweiz und BirdLife Niederlande und so weiter. Auch die zählen, also ich weiß das von Österreich und der Schweiz, aber auch Tschechien. Und vor allem zählen die meistens im Winter, also die Stunde der Wintervögel. Und interessanterweise, ich glaube, die wenigsten machen das auch im Mai, so wie wir. Und dann gibt es noch aus den USA und Kanada den Great Backyard Bird Count, der findet auch im Februar statt. Und Großbritannien natürlich als Birder-Nation haben den Big Garden Bird Watch ebenfalls im Januar.
Man könnte die Stunde der Garten, Stunde der Wintervögel als Citizen Science Aktion bezeichnen. Also hier geht es darum, dass ihr Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit habt, an Forschung Teilhabe direkt zu haben und wertvolle Daten zu generieren.
Und ja genau, ihr könnt also mitwirken am Erkenntnisgewinn und dazu beitragen, dass gewisse Transformationen auch in der Gesellschaft passieren. Also dass Menschen, Bürgerinnen und Bürger einfach interessierter werden für das Thema Vogelschutz. Wie geht es unseren Vögeln und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Nachhaltigkeitsfrage. Also je mehr Menschen mitmachen, je mehr sensibilisiert werden für solche Themen, desto mehr können wir auch erreichen. Und es trägt natürlich auch dazu bei, Arten- und Naturschutzthemen besser zu verstehen und auch zu vermitteln.
Im Fokus sind auf jeden Fall auch Spaß, einfach mal sich die Zeit zu nehmen und das die kleinen Vögelchen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und wenn man Vogel falsch bestimmt ist, das wäre jetzt die Frage, die vielleicht bei vielen aufkommt. Okay, nee, ihr redet von Wissenschaft, aber da sind doch ganz viele Leute, die können die Vögel doch vielleicht nicht sicher bestimmen. Martin, was würdest du sagen?
Ja, das ist richtig. Das soll euch aber nicht davon abhalten, teilzunehmen. Also am besten ist es natürlich, ihr meldet nur solche Arten, die ihr auch wirklich ja, sicher erkennen könnt. Fehler passieren aber, das ist völlig normal und das ist auch okay so, denn das passiert in jedem Jahr statistisch betrachtet eigentlich mehr oder weniger gleich. Und da wir ja nicht die absoluten Zahlen heranziehen, um Vergleiche anzustellen, sondern die Tendenzen, ist das also, rechnet sich das gewissermaßen raus. Das ist also nicht das Problem. Lasst euch davon also nicht abschrecken. Und der Vorteil nämlich der ganzen Daten, die dadurch generiert werden, durch euch da draußen, ist, dass wissenschaftliche Fragestellungen eben in einem ganz anderen Maßstab gestellt werden können, als das zum Beispiel bei projektgebundenen Fragestellungen ist. Also wir haben eine sehr große räumliche und zeitliche Skalierung. Also die Aktion findet bundesweit statt. Wir haben zigtausende Menschen, die teilnehmen und das ist eine sehr wertvolle Quelle für Informationen.
Ich würde sagen, damit hören wir doch mal rein in die Vögelchen. Wir haben uns nämlich ein paar Stimmen hier mitbringen lassen oder mitgebracht und wollen ganz gerne auch ähnliche Arten mal betrachten. Wie kann ich vielleicht auch akustisch auseinanderhalten? Und dafür fangen wir an mit den typischen beiden Haus- und Feldsperling. Die sehen sich ein bisschen ähnlich. Ein interessanter Unterschied ist auch, bei dem Haussperling gibt es einen Geschlechtsdimorphismus. Das heißt, Männchen, Weibchen sehen anders aus. Bei dem Feldsperling wiederum sehen beide gleich aus. Und als Spatz wird der Haussperling, nicht der Feldsperling, bezeichnet. Doch, es gibt Feldspatz, gibt es auch.
Feldspatz gibt es auch, ja. Und das ist wahrscheinlich regional wieder unterschiedlich. Und insgesamt ist der Feldsperling auch etwas kleiner als der Haussperling. Und beide sind an den Menschen gebunden, mehr oder weniger stark. Der Haussperling noch mehr als der Feldsperling. Interessanterweise spiegelt sich das auch in seinem wissenschaftlichen Namen wieder, Passer domesticus, was aber nicht heißt, dass er domestiziert ist durch den Menschen, sondern er hat sich also vor vielen tausend Jahren an den Menschen geheftet, ist also gewissermaßen ein Kulturfolger. Und deswegen ist er auch ja eigentlich immer ein Wegbegleiter für uns Menschen gewesen seither.
Der Haussperling ist auch unser eiserner Titelverteidiger bei den Stunden der Garten- und Stunde der Wintervögel bei beiden. Belegt er nämlich sehr, sehr stark den Platz Nummer 1. Er ist auch bundesweit recht häufig, aber es gibt durchaus lokale Orte, wo es eben starke Bestandsabnahmen gibt. Und wir hören mal rein in den, was hat der Haussperling zu sagen. Das typische schöne Hecke.
Schöne Hecke oder man sitzt an einem schönen Kaffeetisch.
Berlin hier, überall, in jeder Ecke auch.
Also in Berlin ist er noch relativ häufig, würde ich jetzt mal behaupten, ohne genaue Zahlen zu kennen. Ich weiß aber, dass in anderen Ballungsräumen die Zahlen des Haussperlings tatsächlich zurückgehen. Und das hat natürlich vielfältige Gründe. Ich glaube, der wichtigste ist vor allem die Sanierung von Altbauten. Also dass Gebäudenischen, Lücken, was auch immer, die als Brutplätze dienen, verloren gehen. Dass Baulücken geschlossen werden und nicht zuletzt aber auch die Nahrung. Also Haussperlinge, da sind wir ja, fressen größtenteils Sämereien, aber auch Insekten. Vor allem in der Jungaufzucht ist das ganz wichtig. Und je dichter also eine Stadt bebaut ist und je weniger Grünflächen da sind, desto weniger Nahrung steht auch zur Verfügung.
Ich würde sagen, damit hören wir auch mal in den Feldsperling, in seinen kleinen Bruder rein. Schöner Ruf.
Sehr süß. Ich könnte den, glaube ich, nicht unterscheiden. So.
Ich habe jetzt zwei Rufe rausgesucht, die recht unterschiedlich sind von Haussperling und Feldsperling. Die haben ein paar, die sind echt sehr, sehr ähnlich. Aber anhand dieser einigen, die so ein bisschen verschieden sind, kann man sie dann doch ganz gut auseinanderhalten. Und äußerlich hat der Feldsperling eine braune Kappe und so einen schwarzen Kehlfleck. Das sieht ganz süß aus.
Wangenfleck.
Sorry. Aber auch auf die Wange gezeigt.
Genau. Das kann man sagen.
Okay, kommen wir zu zwei anderen Arten. Und ich würde sagen, die spielen wir erstmal ein. Und zwar wird es jetzt schwalbig. Schön.
Sehr schön. Also ich glaube,
ich wollte lieber die hören als dich.
Also das ist einer so meiner liebsten Gesänge. Also weil ich damit irgendwie immer so ländliche Assoziationen habe.
Ich liebe auch dieses Delfin-Klicken. Genau, das war die Rauchschwalbe. Die Schwalbe, die ist etwas größer als die Mehlschwalbe, hat so lange Schwanzspieße, besonders die Männchen, und so ein bisschen rot an der Kehle. Und hat auch ein anderes Brutgebiet als die Mehlschwalbe, die wir jetzt mal hören. Das ist ganz typisch, dieses Keckern.
So trillig, gurgelig, kehlig.
Weich rollend.
Okay. Ja.
Das wird nicht unser Job, hier Vogelspuren zu beschreiben. Genau. Und was interessant ist, die Brutbiologie. Also beide bauen sich so aus so Lehm-Speichelgemischen, so Halbnäpfe. Die Mehlschwalbe noch etwas geschlossener. Und die Mehlschwalbe geht an Außenwände. Und die Rauchschwalbe geht in die Gebäude. Also häufig in Ställe oder Bushaltestellen, Beobachtungstürme, habe ich auch schon viele gesehen, wo die drin sind. Genau, beides auch wieder Arten, die so ein bisschen auch die landwirtschaftliche Nähe suchen und auch mit der Intensivierung so ihre Probleme hatten oder haben. Dazu kommen natürlich noch andere Sachen wie Lebensraumverschlechterung, auch in den Überwinterungsgebieten und so einigen anderen Gefahren. Aber das sind auf jeden Fall die Hauptbedrohungsfaktoren und die Tendenzen sind auch leider negativ.
Also das sind ja auch ausgesprochene Insektenfresser. Also sie jagen ja in der Luft, da gehen sie also auf Insektenjagd oder vielleicht auch Spinnen, je nach Jahreszeit. Das heißt, sie sind also sehr stark davon abhängig, wie viele Insekten es eigentlich gibt. Und wir wissen ja, die Insekten nicht nur die Insektenvielfalt geht zurück, also die Arten nehmen ab, sondern auch die schiere Masse an Insekten ist nicht mehr so da, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Und vielleicht mal so zu den Rängen. Im letzten Jahr war, ich weiß gar nicht den Rang, aber ich habe mir ja aufgeschrieben, 2023 wurde die Mehlschwalbe in 16% der Meldeorte gesehen und die Rauch in der Hälfte, also die Rauchschwalbe in 8% der Meldeorte.
Dann gibt es noch einen dritten im Bunde sozusagen. Also es gibt auch noch andere Schwalben, beispielsweise die Uferschwalbe, die dann in Gewässernähe vorkommt. Aber ich meine jetzt noch dieses Geräusch hier. Sehr gut, abends auch zu hören, wenn dann
in der lauen Sommernacht
schnell zwischen den Häusern herfliegen. Die sehen so ähnlich aus. Das sind die Mauersegler. Aber sind gar keine Schwalben. Sind auch gar nicht nah verwandt. Also wir haben hier nicht mal einen Singvogel bei dem Mauersegler, während Schwalben Singvögel sind.
Genau, und der Mauersegler hat 2023 den Platz 9. Also der war in den Top 10 der meistgesehenen Vogelarten. Und der wurde tatsächlich an jedem fünften Zählpunkt gesehen. Ist auch eine typische Art, die man in großen Siedlungen sieht. Ich glaube, Dörfer eher selten, aber Großstädte doch relativ häufig.
Der hat auch so einen gespaltenen Schwanz, ist aber größer noch als die Schwalben und hat so ganz sichelförmige Flügel. Verbringt auch fast sein ganzes Leben bis auf die Brut in der Luft. Das haben wir schon mal erzählt, der war schon mal Bird of the Day. Ist auch einer unserer Lieblinge, die direkt am Anfang Bird of the Day wurden. Also die paaren sich in der Luft, die fressen in der Luft, die schlafen in der Luft. Also total faszinierende Art.
Und das ist immer so eine Art für mich, ich gucke immer so ab Mai in den Himmel in Berlin und meistens ist es so, dass ich Anfang Mai dann die ersten Mauersegler sehe. Das sind also Langstreckenzieher, die, ich weiß gar nicht, südlich der Sahara wahrscheinlich überwintern und relativ spät erst zurückkommen. Also passend meistens zur Stunde der Gartenvögel. Aber das ist nicht jedes Jahr immer so gleich. Also wir haben hier eine Art, die auch stark von der Witterung abhängig ist, was die Aktivität angeht. Also der Mauersegler jagt ja auch Insekten in der Luft. Und wir wissen ja, dass bei Schlechtwetterperioden zum Beispiel weniger Fluginsekten unterwegs sind. Und entsprechend geringer ist auch die Aktivität dann dieser Vögel. Und das heißt also, je nach Witterung haben wir auch vielleicht zum Beispiel unterschiedliche Zahlen bei der Stunde der Gartenvögel. Deswegen, die Zahlen variieren da immer relativ stark bei solchen Luftinsektenfressern.
Wir haben noch eine weitere Art für euch rausgesucht. Und zwar, ich finde, wenn die am Meisenknödel hängt im Winter oder wenn die irgendwie im Garten ist, ist es immer was Besonderes.
Mein Augenschmaus auch.
Ja, total. Mit ihrem meißeförmigen Schnabel, mit dem sie auch sehr, sehr gut musikalisch trommeln können. Und zwar handelt es sich um den Buntspecht. Der ist auch in vielen Gärten vertreten, war noch unter den Top 20 im vergangenen Jahr, nämlich Platz 19. Im Durchschnitt also jeder vierte Garten hat ihn entweder gesehen oder gehört. Und wir spielen mal den Ruf ein. Das war einer der ersten Rufe, die ich in meiner Anfangs-Orni-Zeit auf jeden Fall gelernt habe. Mein Bruder und ich haben ihn immer den Kixer genannt, weil es so klingt wie ein Kicks, den Kicksmeister.
Also mit K, Kixer.
Genau. Wir hören jetzt nochmal den Buntspechtruf. Kicks.
Ja, auch ein häufiger Ruf, den ich in Berlin höre, ist auch die häufigste Spechtart. Wir haben auch entschieden, wir machen nochmal eine eigene Folge zu den Spechtarten, weil die auch ganz faszinierend sind. Deswegen heute nur ein paar Infos dazu.
Es kamen ganz viele Fragen mit, mach doch mal was zu Spechten, hier, wie kann ich einen Schwarzspecht sehen, dem werden wir uns dann in der Spechtfolge widmen.
Genau, und der ruft nicht nur, ich glaube am häufigsten nimmt man ihn wahrscheinlich im Frühjahr wahr durchs Trommeln, wo sie sich dann also tote Äste suchen oder sogar auch Hausfassaden, also gedämmte Hausfassaden und dort trommeln sie dann, weil das eben so eine tolle Akustik hat, was man aber nicht mit dem Hacken verwechseln darf, wo sie dann also aktiv nach Nahrung eigentlich suchen. Und ja, ist auch eine Art, die man leicht erkennen kann. Also anhand der Form, der Gestalt, der Verhaltensweise, wie er so oftmals am Stamm hängt und auch eben durch die Farbe.
Also, ihr habt jetzt ein paar Infos bekommen. Ich sag mal, haltet euch dieses lange Wochenende, also vom 9. bis zum 12. Mai, bereit, um dort zu zählen. Wir werden gleich im Nabu-Gezwitscher auch nochmal erklären, wie das genau funktioniert. Martin, vielleicht machen wir noch eine kleine Zusammenfassung von unseren Stimmen heute, weil ich liebe es auch hier an diesem Stimmbrett.
Ja, ja. Und ihr könnt ja einfach mal für euch mitraten.
Weiche Rollen.
So ein bisschen schwatzend.
Da haben wir das war die Mehlschwalbe, jetzt im Vergleich der Gesang von der Rauchschwalbe. Da hast du ja viel klicken, das finde ich cool. Genau, das ist die Rauchschwalbe mit ihrem leicht rötlichen Brust, die sieht man im Fliegen aber kaum. Aber ein gutes Merkmal ist die Mähschwalbe, hat von hinten einen weißen Bürzel, also der Bereich zwischen Schwanz und dunklem Rücken, ist ganz weiß und leuchtet auf. So, dann haben wir hier nochmal die Sperlinge im Vergleich. Haussperling oder auch Spatz genannt, Geschlechter unterschiedlich. Beim Feldsperling braune, schokobraune Kappe, schwarzer Wangenfleck. Sehr süß, mag ich total gerne. So, und den Mauersegler, den wollen wir auch nochmal einberufen. Okay,
ja,
ich würde sagen,
wie ihr mitmachen könnt, das sagen wir euch jetzt.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, also hier nochmal kurz zusammengefasst die Infos. 9. bis 12. Mai, also Donnerstag bis Sonntag, ein verlängertes Zählwochenende diesmal, könnt ihr also rausgehen und Vögel zählen. Wichtig auch zu wissen, es gibt die Schulstunde der Gartenvögel, die wird von der NAJU betreut und die findet statt vom 13. bis zum 17. Mai. Und das ist ein Angebot an Schülerinnen und Schüler, aber auch an Lehrkräfte, dass man dann also gemeinsam mit der Klasse zählen kann. Und wie ihr mitmachen könnt, ist ganz einfach. Ihr sucht euch einen Ort, an dem ihr eine Stunde lang zählen wollt und könnt, an dem ihr eure Ruhe habt. Am besten natürlich in einer Siedlung. Also es geht wirklich darum, dass wir die Siedlungsvögel erfassen. Macht bitte keine Spaziergänge, bleibt also innerhalb dieser einen Stunde an einem Ort. Und das kann, wie gesagt, der Garten sein, der Park, der Balkon oder auch der Bahnhof, wenn ihr mal wieder auf den Zug warten müsst und eine Stunde Zeit habt, dann könnt ihr da natürlich auch gerne zählen. Und zählen könnt und dürft ihr alle Vögel, die ihr seht und auch hört und die ihr natürlich bestimmen könnt. Das können auch welche sein, die am Himmel vorüberziehen. Das ist also genauso, die dürfen genauso gezählt werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist Vermeidung von Doppelzählungen. Anders als bei uns Menschen können wir Vögel manchmal oder meistens nicht individuell unterscheiden. Also ja, wir können vielleicht höchstens die weibliche Kohlmeise von der männlichen unterscheiden, aber wir wissen nicht, ist es dasselbe Männchen, was da immer wieder an die Vogeltränke kommt oder nicht. Deswegen gibt es die ganz wichtige Regel, nur die Zahl zu notieren, also die maximale Anzahl einer Vogelart, die ihr gleichzeitig seht. Also ein Beispiel, wir haben eine Kohlmeise, die kommt an den Nistkasten, fliegt immer rein und raus, dann addieren wir nicht diese Zahl, sondern dann ist es immer eine Kohlmeise. Wenn plötzlich zwei Kohlmeisen an diesem Nistkasten hängen und dann aber wieder weg sind, dann notieren wir die zwei. Und bleibt es bei diesen Zweien, die wir maximal sehen zur gleichen Zeit, dann sendet ihr uns diese Zahl 2 für die Kohlmeise.
Wie ihr mitmachen könnt, findet ihr auch nochmal unter stundedergartenvögel.de. Da gibt es auch alle Details nochmal für sehr ähnliche Arten beispielsweise, also so ein Porträt von Verwechslungskandidaten und eben von den häufigsten Gartenvögeln. Es gibt auch den NABU-Vogeltrainer, da könnt ihr euch selbst ein bisschen trainieren und dort findet ihr dann natürlich auch alle Ergebnisse der letzten Jahre und dann bald auch von diesem Jahr.
Und natürlich auch das Online-Formular, über das ihr dann eure Zahlen an uns senden könnt. Es geht aber auch noch, soweit ich weiß, telefonisch und per Post. Und damit kommen wir zum Bird of the Day, den heute dankenswerterweise nochmal der liebe Fabian übernimmt. Okay,
den hat er mir
quasi geklaut.
Gerade abdiskutieren. Okay, wir hören rein zuerst. Sehr hoch. Ja, gibt es auch in unserem Intro diesen Vogel. Und zwar ist das ein recht häufiger Vogel. Aber der Gesang ist nicht, sag ich mal, nach dem ersten Mal drin. Deswegen wollten wir den als Bird of the Day nochmal aufnehmen. Martin, es war eine der ersten Stimmen, oder? Mhm. Hast du mir mal erzählt.
Das war eine der ersten Stimmen, die ich irgendwie so gelernt habe.
Also wir haben es gerade gehört, hoch und fein, mit so ein bisschen perlendem, auströpfenden Ende. Und wir haben hier die Besonderheit, es singt nicht nur das Männchen, sondern nachgewiesenerweise auch das Weibchen. Und noch eine Besonderheit, sie sind auch im Winter teilweise zu hören und auch komplett mitten in der Nacht. Unser Kandidat war schon zweimal Vogel des Jahres und hat auch den ersten Platz belegt bei der ersten öffentlichen Wahl, wo ihr da draußen wählen durftet. Und ich glaube, den meisten ist auch schon klar, dass es das kleine Süße, Martin, du darfst es sagen.
Das kleine süße Rotgildchen.
Genau. Häufig in Gärten zu sehen, gerade wenn man irgendwas umgräbt, wo es dann hofft, irgendwie ein paar Insekten abzuholen. Interessanterweise ist dieses Verhalten auch in Wäldern früher dokumentiert, wo sie Wildschweinhorden hinterher geflogen sind und immer dann die aufgewühlten Bereiche nach Fressbahnen untersucht haben. So Martin, dieses Mal, das haben wir letztes Mal nämlich auch vergessen, gibt es auch wieder ein Kapitel aus dem Vogelbuch. Möchtest du oder soll ich?
Lies du mal gern vor als Autor.
Okay, danke. Also, Magnetsinn heißt das Kapitel. Deutsche Rotkehlchen sind Teilzieher. Während manche Vögel Richtung Südwesten abziehen, besetzen andere auch im Winter ihre Reviere. In der Zugvogelforschung sind Rotkehlchen wichtige Modellorganismen. An ihnen wurde in den 1960er Jahren der zur Orientierung dienende Magnetsinn entdeckt. Dieser sechste Sinn liegt wahrscheinlich im Auge der Vögel. Ja, und damit würde ich sagen, hören wir es nochmal kleine Piepen.
Wenn ihr den Gesang nochmal im Detail hören möchtet und auch nochmal ein paar schöne Fotos sehen möchtet, dann folgt uns bei Instagram NABU Bundesverband. Da werden wir den Bird of the Day, also das Rotkehlchen, auch nochmal vorstellen.
Und damit sind wir am Ende der 27. Folge. Wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit hattet, dass ihr was gelernt habt bei der Folge und natürlich, dass ihr euch jetzt an dem schönen langen Wochenende, dass ihr was Tolles vorhabt und dass die Stunde der Gartenvögel auch dazu gehört.
Ja, happy Vogelzählen und bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, Lob, Kritik an vogelpodcast@nabu.de.
Aktiviert das Glöckchen und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ganz, ganz liebe Grüße, einen schönen Tag hier aus dem Studio von Berlin aus. Tschüss Martin auch.
Tschüss Fabian. Du winkst auch gerade, Thema Gestiken. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.